Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Andreas Rosenfelder, Leiter des Feuilletons der Welt und der Welt am Sonntag. Ein Gast, den ich sehr gern hier begrüße, weil er neben den großen Themen auch immer ganz wunderbare kleine Beobachtungen mitbringt. Und für die erste kriegen Sie schon mal ein erstes Like und drei Herzchen von mir, Andreas Rosenfelder. Herzlich willkommen erstmal hier im Studio.
Vielen Dank.
Ich fand das nämlich spannend, das muss ich natürlich auflösen. Sie haben vorher erzählt, dass Sie eine, ja, so eine Art Inflation beobachten. Wir alle kennen, dass die so Messenger-Dienste benutzen. Da gibt es jetzt diesen einen großen, diesen, mit dem grünen Signet, wo das auch möglich ist, wo man einfach halt zum Beispiel einen Daumen oder ein Herzchen geben kann als Antwort auf Nachrichten. Also so viel Liebe all überall, aber Sie finden das nicht nur schön.
Ne, ich habe halt bemerkt, auch im beruflichen Kontext, wir arbeiten zum Beispiel viel über Teams und da gibt man dann auch den Daumen unter eine Nachricht, die man zur Kenntnis genommen hat, und wenn man sie irgendwie besonders positiv einschätzt, dann gibt's ein Herz, und ich merke, dass das zu einer Inflation führt, die dann wiederum einen Druck erzeugt, alles mit möglichst noch mit einem Herz zu quittieren, weil ansonsten die Nachricht so ein bisschen verloren und trostlos in der Landschaft steht.
Ja, ich ahne, was Sie meinen. Ich habe mich nämlich schon manchmal gefragt, welche Symbole behält man denn dann eigentlich für die, die wirklich die Herzchen kriegen sollen, ne? Die geliebten Partner oder Familienangehörigen. Ne? Also es ist wahrscheinlich so eine kleine Entwertung. Ne?
Genau, das lässt sich dann irgendwann nicht mehr steigern, aber vielleicht ist dann am Ende wieder kein Daumen dann das die wahre Wertschätzung.
Ja, vielleicht ist es einfach auch die neue Form der Eingangsbestätigung.
So kann man es auch sehen, die Quittung.
Der Eingangsstempel. Wir schauen hier mit Worten auf die Themen des Tages. Angesichts der Themenlage fliegen da wahrscheinlich sowieso nicht so viele Herzchen heute. Es sei denn, Andreas Rosenfelder, Sie hätten jetzt nochmal ein Herzchen für Volker Wissing, den Verkehrsminister. Ich glaube, der könnte es gebrauchen gerade, weil läuft nur so mäßig. Stichwort 49-Euro-Ticket.
Da würde ich jetzt keinen Daumen nach oben setzen. Nee, also der hat ja, als er im Sommer angetreten ist, gesagt, das wichtigste Ziel sei, die Bahn wieder auf Vordermann zu bringen und Verspätungen aus der Welt zu schaffen. Und das hat, glaube ich, bis jetzt noch nicht so gut funktioniert.
Tja, wir sprechen da gleich ausführlicher drüber. Ich sage erstmal schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Ach, und darauf können Sie sich übrigens auch freuen. Andreas Rosenfelder hat heute einen Überraschungsgast für mich dabei. Ich weiß noch nichts, bin aber sehr gespannt. Und Sie dürfen auch gespannt sein hier im Deutschlandfunk Kultur. Es ist nicht so gut gelaufen gestern bei der Verkehrsministerkonferenz. Und zwar erstmal technisch.
Der Ton ist weg.
Wir hören alle nichts mehr, glaube ich.
Kann man uns jetzt hören?
Also, falls Sie sich wundern, das war der Originalton gestern aus der Runde der 16 Landesminister für Verkehr mit dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Aber nachdem das dann geregelt war, lief es auch nicht unbedingt so gut, dann eher inhaltlich. Das 49-Euro-Ticket, also das Nachfolgeticket zum 9-Euro-Ticket, das ja eigentlich, das war das politische Versprechen, zum Januar kommen sollte, kommt im April. Auch da ein kleines Fragezeichen. Die Verkehrsverbünde sagen, nee, eher Mai. Weiteres Fragezeichen, Finanzierung ist ungeklärt. Volker Wissing hat sich dann auch gleich mal die angekündigte Pressekonferenz gespart. Und man munkelt, dass er auch das ein oder andere versprochene Interview heute Morgen abgesagt hat. Es gab halt eben nicht so viel zu verkünden. Andreas Rosenfelder ist bei mir vom Feuilleton der Welt. Herr Rosenfelder, nette Interpretation wäre die: Es ist ein großes Projekt, ein kompliziertes Projekt, auch ein teures Projekt. Das kann eben mal dauern. Oder nicht so nett, die kriegen es nicht hin.
Ja, man kann ja auch die Frage danach stellen, wie sinnvoll es überhaupt ist, sich quasi mit so viel Aufwand auf so eine Maßnahme wie das Deutschland-Ticket, so hieß es ja erstmal vollmundig, zu stürzen, anstatt im Grunde die strukturellen Probleme anzugehen, die wir im Verkehrswesen haben. Ich habe es ja vorher erwähnt, also was bringt ein 49-Euro-Ticket, falls es dann irgendwann am 1. April oder 1. Mai auch kommt, wenn die Züge die ganze Zeit 90 Minuten Verspätung haben und keiner wirklich motiviert ist, mit der Bahn zu fahren.
Waren Sie Nutzer des 9-Euro-Tickets im Sommer?
Nee, ich habe das nicht genutzt. Ich muss dann immer zu schnell irgendwo sein und dann nimmt man den ICE und der war ja nicht mit drin.
Es war ja, das stimmt. Nee, ich frage das deshalb, weil natürlich viele die Erfahrung gemacht haben, ah wow, das war schön einfach, das ging schnell, es war auch günstig natürlich, das ist jetzt bei dem 49-Euro-Preis schon mal eine andere Nummer, aber auch natürlich immer noch günstiger als so viele. Also so dieses politische Symbol, das man da auch damit ausstrahlt, es ist möglich umzusteigen, es ist einfach umzusteigen. Das ist natürlich schon eine Sache, die man hochhalten kann bei dem Projekt.
Das stimmt sicher, aber ich würde trotzdem eine gute Verkehrspolitik vor allem daran messen, was sie denn grundsätzlich, was sie strukturell tut. Und da kommt mir das dann eher so wie so eine symbolische Gabe da. Das haben wir in letzter Zeit öfter gehabt, dass der Staat sich sozusagen mit Ad-hoc-Geschenken gewissermaßen in krisenhafte Bereiche einschaltet. Ne? Es gab das 9-Euro-Ticket, es gab diesen Plan zum 200-Euro-Kulturpass für 18-Jährige, der kürzlich vorgestellt wurde. 49-Euro-Ticket, Gaspreisbremse, das sind alles sozusagen, wenn man so will, staatliche Sonderangebote, die in einem bestimmten Kontext auch Sinn machen, die aber vielleicht doch kompensieren, dass eigentlich eine gute Sozial- und Wirtschaftspolitik bei den Strukturen ansetzen müsste.
Ja, im Grunde gebe ich Ihnen recht, ich würde aber nicht so streng sein und ich glaube, Politik braucht auch genau diese symbolischen Dinge. Sie haben dieses 200-Euro-Gutschein für 18-Jährige angesprochen. Ne? Das hat mich damals zum Beispiel erinnert an eine Sache, auch eigentlich Symbolpolitik, aber die Fête de la Musique, große Party in vielen Städten, auch in Deutschland mittlerweile, war mal die Idee eines französischen Kulturministers, des legendären Jacques Lang. Also eine kleine Sache, die aber total geprägt hat. 9-Euro-Ticket, wo ja auch ganz viele, selbst die FDP, Volker Wissing als eher skeptischer Verkehrsminister am Ende rausgegangen ist und gesagt hat, okay, wir haben ganz vielen Menschen gezeigt, wie Nahverkehr geht, dass es ihn gibt. Klar, dass er natürlich auch funktionieren muss, ist ein Punkt, aber Politik lebt von beiden, glaube ich, Symbolen und Struktur.
Das stimmt sicher. Ich meine, auch Interrail hat ja eine ganze Generation auch kulturell geprägt, auch wenn das jetzt in dem Fall nicht direkt mit so einem staatlichen Angebot vergleichbar ist. Ich finde trotzdem, dass, wenn man das dann symbolisch macht, dann muss halt auch, das Symbol lebt ja davon, dass es gewissermaßen strahlt, dann muss das halt auch funktionieren und dann kann man nicht jetzt schon wieder in so einem seltsamen Chaos, bevor es überhaupt losgeht, landet, wo man gar nicht mehr weiß, wer finanziert das, wer finanziert dann den Überschuss an Kosten, mit dem man auch schon rechnet und wann kommt das tatsächlich und wird dann die Umsetzung auch gelingen?
Naja, das ist natürlich jetzt wirklich die problematische Situation, ne? Die Frage Hälfte-Hälfte zwischen Bund und Ländern, die Frage in der Tat, was bleibt dann übrig für Infrastruktur, dass man vernünftige Verbindungen anbietet? Ich habe ja sowieso das Gefühl, dass wir da gerade in so einer ganz komischen Schieflage sind. Wir haben einen Staat, der so viel handelt wie eigentlich seit Ewigkeiten nicht. Also wenn wir es wirklich mal in den Geldsummen betrachten, Sie haben ja so ein paar Stichpunkte auch genannt. Allein die Gaspreisbremse, der Doppelwumms 200 Milliarden, an anderen Stellen eben auch ganz viel Geld. Und wenn wir uns Umfragen anschauen, wie die Handlungsfähigkeit des Staates eingeschätzt wird, haben wir die niedrigsten Werte seit Ewigkeiten. Das ist eine eigentlich nicht nachzuvollziehende Diskrepanz.
Das ist absolut interessant, ja. Hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass dieses Handeln eben vor allem ein quasi fiskalisches oder monetäres Handeln ist. Das sind ja alles quasi Mobilisierungen von Mitteln. Das fing ja in der Corona-Pandemie schon an mit den ganzen Corona-Soforthilfen, die da relativ schnell bewilligt wurden, um die Krise zu kompensieren, was ja ein berechtigtes Anliegen ist. Aber im Nachhinein hat man gesehen, richtig geholfen hat es oft nicht. Es hat oft nicht die richtigen erreicht und es schlägt sich natürlich dann irgendwann auch in der Inflation nieder. Das ist ja ganz klar, wenn man sozusagen das Handeln auf die Geldebene verlagert, dann entsteht irgendwo auch eine Leerstelle und die muss dann wieder ausgeglichen werden.
Da haben wir heute mal wenigstens eine gute Nachricht. Ne? Sehe ich auch auf Ihrer Zeitung auf der Welt. Heute ist die Schlagzeile, dass die Inflation wieder, Halleluja, unter 10% ist.
Ja, das ist schon ziemlich irre, dass uns das jetzt als gute Nachricht erscheint. Ne?
Okay.
Die es natürlich trotzdem ist, auf jeden Fall. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber 10% hätte man vor 2 Jahren, glaube ich, noch als Katastrophenszenario eingeschätzt.
Ist die Lage so schlecht oder reden wir sie schlechter, als sie ist? Robert Habeck, Wirtschaftsminister und Vizekanzler, musste da jetzt offenbar mal zurückschimpfen. Erst bei einer Industriekonferenz, dann am Abend im ZDF. Da hat er den Unternehmen grundsätzlich attestiert, eigentlich sehr realistisch und auch konstruktiv auf die Lage zu schauen. Aber die politische Klasse, die kriege das nicht so hin. Hören Sie selbst.
Wir drohen ein bisschen die enge Grenze zwischen berechtigten Klagen und großen Nöten, denn die Energiepreise sind ja hoch, für sehr viele Unternehmen hoch, nicht einzuhalten, die Grenze nicht einzuhalten. Es gibt auf der anderen Seite geradezu eine Lust am Beschreiben des Untergangs. Das nützt aber niemandem etwas. Wir müssen ja mit einer Haltung reingehen, dass wir die Probleme lösen, die Herausforderungen angehen und nicht den Standort schlecht reden.
Das sagt Robert Habeck. Lust am Beschreiben des Untergangs, Andreas Rosenfelder, Feuilletonchef der Welt. Gibt es die? Können Sie der folgen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, da macht Robert Habeck durchaus einen Punkt, um es mal in Robert Habeck-Sprache zu formulieren. Ich würde ihm allein schon deshalb zustimmen, weil ich manchmal selber auch Lust am Beschreiben von untergangsähnlichen Entwicklungen habe. Das ist ja durchaus auch eine wichtige Kulturtechnik, finde ich. Oswald Spengler hat das ja in Deutschland begründet. Und der hat damals auch schon mit einem Missverständnis versucht aufzuräumen. Es wurde immer gesagt, dass er da so pessimistisch auf die Geschichte blickt.
Also Spengler, Untergang des Abendlandes,
ist ein
wichtiges Untergang Buch der 20er Jahre.
Landes, genau, so der Pate aller Untergangsbeschwörer. Und der hat immer gesagt, er ist gar nicht so pessimistisch und er versteht das mit dem Untergang auch gar nicht so wie ein Ozeandampfer, der untergeht, sondern da werden einfach gewissermaßen natürliche Prozesse, die oft über Jahrhunderte dauern, mit gemeint. Deswegen würde ich auch bei Habecks Kritik sagen, ja, also Deutschland ist sicher das Land der schlechten Laune, da ist man besonders schnell mit solchen Szenarien bei der Hand. Das heißt aber nicht, dass es umgekehrt nicht tatsächlich Entwicklungen gibt, die vielleicht auch ein bisschen weniger spektakulär sind, als der Begriff Untergang es nahelegt, die einfach ins Negative driften.
Ich glaube, es gibt, also ich habe mich gefragt, ist das eigentlich eine deutsche Disziplin? Also Sie haben jetzt das historisch ja schon angeführt, aber die Franzosen beispielsweise, die haben ein eigenes Wort sogar dafür, Déclinisme, also Déclin, der Niedergang, also wo man sich auch immer wieder damit beschäftigt, wie die alte Größe verfliegt. Es ist natürlich, Sie haben es ja auch angesprochen, auch ein bisschen der Grundmodus unserer Zunft, also des Journalismus, ne? Also so ticken wir natürlich auch ganz stark.
So ticken wir und umgekehrt, finde ich, ist es nicht der Job der Politik, solche Untergangsrhetorik, wie Habeck das zuspitzt, zu kritisieren. Weil das hat dann immer auch sowas davon, sich selbst zu imprägnieren gegen Kritik. Ne? Also man kann solche Diskurse durchaus kritisch analysieren. Wir hatten das bei der Flüchtlingskrise, wir hatten es in der Corona-Pandemie, wir hatten es jetzt auch in der Energiekrise sehr massiv, dass halt die Erwartung geschürt wurde, dass wirklich unmittelbar ein Zusammenbruch des gesamten Systems vor der Tür steht. Das ist in keinem der Fälle zum Glück eingetreten. Trotzdem gibt es sicherlich auch politische Verantwortung für Fehlentwicklungen, die man als Bundeswirtschaftsminister tragen muss. Und deswegen finde ich das als Verteidigungshaltung nicht ganz so elegant.
Es ist ein bisschen so, dass und eher wirklich das kleine Einmaleins der Politik, ne? Also Opposition, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen an Friedrich Merz gerichtet, was der Habeck da gesagt hat. Die Opposition sieht tendenziell den Untergang und die Regierung macht genau diese Imprägnierungsversuche, die sie da gerade dargestellt haben. Aber weiten wir das mal, es sind ja auch, ich habe so Nachrichten im Hinterkopf, heute melden sich beispielsweise die Kinderärzte zu Wort, ja, sicherlich mit berechtigten Interessen und sagen irgendwie, die Versorgung ist ganz schlecht, viele Eltern müssen ganz lange auf Termine warten, kranke Kinder werden nicht rechtzeitig behandelt. Da habe ich aber auch gedacht, bei aller berechtigten Forderung, die wahrscheinlich dahinter steckt, wir lernen ja auch in der Politik, dass man genau so Gehör kriegt. Also man kann nicht sagen, ach, im Grunde ist eigentlich alles gut, aber können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal nochmal drüber nachdenken, wie wir es verbessern, sondern man muss eigentlich immer gleich rausgehen mit der großen Krisennachricht, sonst wird man gar nicht wahrgenommen.
Absolut. Also man muss quasi das Katastrophenregister schon ziehen, um Gehör zu finden. Das wurde auch ein bisschen eintrainiert in den letzten Jahren. Und man muss ja auch sagen, dass die Grünen, auch wenn Habeck sich jetzt gewissermaßen als nüchterner Beobachter darstellt, die haben ja auch ihre eigene Untergangsrhetorik immer schon übrigens seit der Gründung der Partei gepflegt. Ne? Also in den 80er Jahren erinnert man sich an die ganzen Atomtod und Waldsterben-Szenarien. Da stand man sozusagen mit Gasmaske in der Fußgängerzone am Stand. Und auch jetzt, was die letzte Generation, die ja durchaus eine gewisse Nähe zu den Grünen hat und von dort auch sehr wohlwollend behandelt wird, die pflegen ja auch einen Katastrophismus allererster Güte, wo gesagt wird, die Katastrophe steht unmittelbar bevor, die größte Katastrophe, die die Menschheit je erlebt hat. Das sind die wörtlichen Formulierungen aus diesen Videos. Also da das gibt es tatsächlich auf allen Seiten.
Ja, aber vielleicht ist das dann aber auch wirklich der Alarmiermodus, der dann funktioniert? Also, ne, Sie haben die 80er Jahre angesprochen, dass an die Wandmalen des Atomtodes, der Gefahr oder auch des Waldsterbens hat dann möglicherweise wirklich dazu geführt, dass der Wald eben nicht gestorben ist und dass wir nicht die Nuklearkatastrophe hatten.
Auf jeden Fall würde ich sagen, dass das Zeichnen von Untergangsszenarien durchaus auch einen konstruktiven Sinn haben kann. Also das wenn man es denn sozusagen übersetzt in Handlungsimpulse, die auch irgendwie realistisch umsetzbar sind.
Tja, und am Telefon ist jetzt jemand, Andreas Rosenfelder. Bedarf es einer Vorrede? Ansonsten würde ich sagen, ich ziehe jetzt einfach mal den Regler auf.
Einfach aufziehen.
Okay, und dann sage ich einen schönen guten Tag. Mit wem spreche ich?
Ja, guten Tag, Daniel Kehlmann.
Herr Kehlmann, Daniel Kehlmann, der Schriftsteller, der Bestsellerautor Daniel Kehlmann. Nur noch mal richtig zu gehen, das sind
ja,
Sie.
Ja, der bin ich, ja.
Herr Kehlmann, ich freue mich sehr, große Ehre. Es ist eine doppelt große Ehre, weil ich nämlich weiß, lieber Herr Kehlmann, dass Sie mit Interviews das eher, sagen wir mal, sparsam betrachten grundsätzlich, hm?
Ja, vielleicht noch nicht sparsam genug, weil man will ja den Leuten ja nicht auf die Nerven gehen, aber so ein Überraschungsgast, sowas finde ich sehr lustig und wenn Herr Rosenfelder fragt, dann sage ich ja erstmal nicht nein.
Andreas Rosenfelder, das ist eine wirklich gelungene Überraschung. Natürlich ist es einfach sowieso grundsätzlich großartig, Daniel Kehlmann am Telefon zu haben, aber haben Sie nochmal einen speziellen Grund?
Ja, es gibt tatsächlich einen speziellen Grund. Der aber vielleicht auch tatsächlich so überraschend ist wie der Gast selber. Ich habe Herrn Kehlmann eigentlich in den letzten 2 Jahren ein bisschen näher kennengelernt. Wir hatten ein großes Interview, da ging es um die Krise des Rechts in der Corona-Politik, sehr ernstes Thema. Dann waren wir eine längere Zeit im Austausch, auch immer wieder mal über gesellschaftspolitische Fragen. Und irgendwann schlich sich dann ein Thema in unsere Korrespondenz, das überhaupt nichts mit Politik und auch nichts mit Hochkultur zu tun hat. Nämlich Der Herr der Ringe, beziehungsweise die neue Serie Ringe, der macht die teuerste Serie aller Zeiten, wo sich Herr Kehlmann als absoluter Nerd, Fan und auch Kritiker geoutet hat.
Aha, ja, spannendes Thema. Lieber Herr Kehlmann, wollen Sie denn dann der Kritiker sein an dieser Stelle? Begeistert oder eben nicht?
Nein, nicht begeistert. Also ich bin tatsächlich ein begeisterter Verehrer von Tolkien und dem Herrn der Ringe. Ich würde sogar sofort Herrn Rosenfelder widersprechen und sagen, natürlich ist der Herr der Ringe Hochkultur. Da würde ich sofort, in dem Fall kann man wirklich sagen, eine Lanze dafür brechen, den Herrn der Ringe als ein großes literarisches Werk des 20. Jahrhunderts zu verteidigen. Aber diese Serie war ein in jeder Hinsicht faszinierender Misserfolg, weiß ich ja nicht, keine Ahnung, wie viele Menschen das gesehen haben, aber es war eine faszinierende Katastrophe, finde ich. Die teuerste Serie aller Zeiten, und das ist dabei rausgekommen, das ist wirklich unglaublich. Also wenn man eine Milliarde, heißt es, ist dafür ausgegeben worden, und wenn man dann das Resultat sieht, kann man es ja kaum glauben. Wo ist denn das?
Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich erinnere mich, dass bei Tolkien ja immer das Thema war oder die Frage war, kann man aus diesen literarischen Vorlagen überhaupt etwas Filmisches machen? Also gelingt das? Vielleicht liegt es einfach auch daran, Herr Kehlmann.
Nein, daran liegt es eben nicht, meiner Meinung nach, weil Peter Jacksons Filme vor allem, also von die dreiteilige Verfilmung des Herrn der Ringe, lassen wir den Hobbit mal weg, aber seine ursprüngliche dreiteilige Verfilmung von Lord of the Rings, vor allem wenn man sie in der wirklich deutlich längeren Extended Version ansieht, also die Extended Version ist ja im Fall des dritten Teils eine ganze Stunde länger als der Kinofilm und das Ganze ist auch völlig neu geschnitten, also gegenüber dem Kinofilm. Also meiner Meinung nach ist das die eigentliche bleibende Version, die ist wirklich toll. Beim Hobbit hat er das Ganze sehr gedehnt und verwässert, um nochmal eine große Trilogie machen zu können. Aber man kann Tolkien verfilmen. Das Interessante ist ja, bei The Rings of Power, also dieser Amazon-Serie, hat man ja nicht das Silmarillion verfilmt, also die Vorgeschichte, die Tolkien selber geschrieben hat, weil da haben sie die Rechte nicht bekommen. Das dürfen sie gar nicht verwenden, sondern sie haben die teuerste Serie der Welt, ich sage es immer wieder gerne, wo sie alleine 250 Millionen, heißt es, bezahlt haben für die Rechte, haben sie nur die Rechte bekommen an 8 Seiten Fußnoten.
Okay.
Also sage ich den Agenten hätte ich gern, der das ausgehandelt hat.
Ich merke schon, das wusste ich gar nicht, aber Sie sind ein echter Tolkien-Nerd.
Einerseits ja, ich bin ein großer Tolkien-Verehrer. Ich habe tatsächlich, es wird schon fast peinlich, also ich habe, wenn man jetzt mitzählt, dass ich auch einmal die Trilogie nochmal dann gelesen habe, als die Filme rauskamen, um dann nochmal, weil ich sie jetzt meinem Sohn vorgelesen habe, komme ich tatsächlich, glaube ich, auf 6 komplette Durchläufe.
Okay.
Ich glaube, ich habe gar nichts, ich bin ziemlich sicher, ich habe gar nichts anderes so oft gelesen. Und gerade deswegen war ich natürlich sehr gespannt auf die Serie und habe auch gedacht, naja, wer weiß, sind ja auch keine dummen Leute, vielleicht wird das was Tolles. Und ich konnte es nicht glauben. Also es ist so handlungsarm, dass es fast schon, man denkt fast schon, das ist ein Avantgarde-Kunstprojekt, wie wenig Handlung kann man in eine Tolkien-Geschichte stecken.
Andreas Rosenfelder, ich weiß nicht, Sie haben auch einen Sohn, ich weiß nicht, ob Sie da auch schon in dem Vorlesemodus sind, mit Blick auf Tolkien. Fällt Ihr Urteil auch so vernichtend aus?
So vernichtend fällt es nicht aus. Mich fasziniert eher die Kritik sozusagen. Ich habe die Serie mit meinem Sohn auch geschaut. Ich habe ihm den Herr der Ringe noch nicht vorgelesen. Ich lese andere Sachen vor, Harry Potter. Aber wir haben die Serie zusammen geschaut und ich war durchaus, also ich verstehe, ich kann jeden Punkt der Kritik nachvollziehen. Trotzdem habe ich es bis zum Ende auch fasziniert verfolgt. Da gibt es dann ja so einen ganz überraschenden Dreh, weil es geht darum, wer eigentlich der Böse aus dem Herr der Ringe, Sauron, die Urgestalt des Bösen, wer das eigentlich ist. Und da gibt es am Ende dann eine Wahl, die mich dann durchaus überrascht hat. Deswegen konnte ich das durchaus genießen. Aber der Begriff der Katastrophen, des Autounfalls, den man zuschaut, der bringt das ja auch auf den Begriff.
Mhm. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich höre Sie, Daniel Kielmann, ich höre Andreas Rosenfelder und ich habe aber eigentlich noch niemanden gehört, der diese Serie und diese Verfilmung, dieser neueste Tolkien-Angang, der das gut findet. Oder habe ich einfach nur nicht gut genug rumgehört?
Doch, in der Welt am Sonntag gab es eine begeisterte Kritik am Vorerscheinen der Serie. Weiß nicht, ob Herr Kehmer noch andere Beispiele hat.
Also ich habe in der Welt eine, wie ich fand, sehr gute negative Kritik gelesen, eine sehr treffende, die genau das, also nicht in der Welt am Sonntag, das war, glaube ich, Wieland Freund.
Genau,
oder?
Das war Wieland Freund. Genau. Richtig.
Wir hatten
eine Vorschusslorbeeren, genau, haben wir am Anfang gegeben und dann hat Wieland Freund als absoluter Tolkien-Kenner die vernichtende Kritik geschrieben.
Genau, okay. Genau. Also die fand ich, mit der konnte ich mich vollkommen identifizieren. Ich habe keine hymnische, aber ein paar überraschend freundliche Kritiken doch gesehen. Wobei man natürlich auch sagen muss, die teuerste Serie der Welt, hat man dann natürlich gewisse Vorerwartungen und wundert sich dann alleine schon immer, warum sehe ich das nicht? Und warum sieht das alles so nach Plastik aus? Also zum Beispiel Game of Thrones war teuer genug, aber viel billiger und sieht einfach viel besser aus. Und was ich dann auch immer gedacht habe und wirklich auch faszinierend finde, und ja, es stimmt, also die eine gute Wendung war tatsächlich die Überraschung, wer ist Sauron? Aber ich habe dann auch angesichts der Dialoge und angesichts dieser vielen frei erfundenen und völlig uninteressanten Nebenfiguren, habe ich mich dann auch gefragt, wenn man 1 Milliarde ausgibt, also das ist doch eigentlich ein Projekt, wo viele Autoren gerne dabei wären, gute Autoren.
Ich höre schon raus, Herr Kielmann, also Sie hätten nichts dagegen, wenn man Sie beispielsweise mal mit so einem Budget verfilmen
also
würde.
Also sagen wir mal, ja, also ich würde es jetzt nicht für eine Frechheit halten, wenn man mich fragt, aber ich denke mir, fast jeder gute Autor ließe sich hier zumindest ein bisschen in Versuchung führen und da müsste doch einfach von den Drehbüchern auch, hätte doch mehr drin sein müssen bei diesem Budget.
Herr Kielmann, ich weiß nicht, ob Sie uns schon vorher zuhören konnten, aber wir waren ja schon bei den großen politischen Themen hier, auch bei der Frage, wie handelt eigentlich gerade der Staat so in Krise und haben eine Feststellung gemacht. Geld alleine und die Höhe von Budgets, die ist es offenbar nicht.
Ja, das stimmt wirklich.
Also man braucht auch Ideen.
Es ist eben ein anderes gutes Beispiel wäre natürlich auch die Obi-Wan-Serie, die Disney gemacht hat, ist ein interessantes Parallelbeispiel, weil man hat sozusagen das teuerste, um das jetzt mal in diesem Ausdruck, wie TV-Executives das gerne sagen, die teuerste Intellectual Property auf der Welt, nämlich Obi-Wan als Hauptfigur von Star Wars. Man darf damit eine Serie machen und es ist ihnen überhaupt nichts eingefallen. Und es ist wirklich interessant, man würde denken, also es gilt wirklich auch in dem Fall, man würde denken, unbeschränktes Budget, da muss es auch möglich sein, sich unbeschränkte oder zumindest sehr viel kreative Kraft zu kaufen. Und es scheint fast das Gegenteil zu sein. Es scheint fast einen Fluch des großen Geldes zu geben, auch bei sowas.
Jetzt habe ich noch mal eine neugierige Nachfrage, Herr Kehmann. Sie arbeiten ja gerade, wie auch inzwischen bekannt ist, an der Kafka-Serie, die nächstes Jahr zum großen Kafka-Jahrestag in der ARD laufen soll. Gibt es irgendwas, was Kafka und Tolkien verbindet?
Also erstens, ich würde sagen, die Kafka-Serie ist hoffentlich ein gutes Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe, weil wir haben elend wenig Budget. Es ist also elend. Wir haben sehr, sehr wenig Budget. Man muss dauernd überlegen, was können wir machen, was dürfen wir machen, was geht noch. Und ich finde das gar nicht, ich beschwere mich nicht drüber, sondern im Gegenteil. Ich finde, das ist gut, das ist hilfreich, dass man wirklich bei allem überlegen muss, wie man das machen kann, ohne dass es ausufert oder teuer wird. Gerade bei Kafka, der jedem Prunk so abhold war. Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen Kafka und Tolkien? Ja, natürlich, die Fantasie. Also, und nicht Fantasie im Allgemeinen, sondern die ganz konkrete Fantasie für seltsame Erfindungen. Und, also daran habe ich auch noch nicht gedacht, aber eine ganz einfache Tatsache, beide haben erstaunlich viele sprechende Tiere. Es gibt bei Kafka, in den Kurzgeschichten gibt es jede Menge, der Affe, der den Vortrag vor der Akademie hält, die Mäusekönigin, es gibt alle möglichen redenden Tiere. Da treffen sich die beiden, ja.
Also, ich fasse mal zusammen. Daniel Kielmann arbeitet an der Kafka-Serie, die sollte man auf jeden Fall schauen. Und diese Amazon-Produktion Tolkien, Herr der Ringe, die Ringe der Macht, kann man sich sparen. Hab ich das unterm Strich richtig so verstanden oder vielleicht trotzdem anschauen?
Ach, ich würde nie Menschen raten, sich irgendwas nicht anzuschauen. Aber doch, ich würde schon sagen, wer sich das nicht anschaut, versäumt nicht viel. Doch, okay. muss man so sagen, meiner Meinung nach.
Daniel Kielmann, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, eines der seltenen Interviews mit Daniel Kielmann im Deutschen Radio. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit für uns hatten. Vielen Dank und wünsche einen schönen Tag.
Gerne, Ihnen auch. Schönen Tag.
Und ja, vielen Dank, Andreas Rosenfelder, für dieses kleine Gastgeschenk an dieser Stelle. Wir schauen auf Themen dieses Tages und auf Entwicklungen, die sich vielleicht so gar nicht abgezeichnet hätten, wenn man ein bisschen zurückdenkt. Diese Szene bei den Oscars, jetzt mittlerweile fast ein Jahr her, Will Smith, Sie erinnern sich vielleicht, der Schauspieler, der Chris Rock, dem Moderator, den Comedian, bei der Oscar-Verleihung so richtig eine gesemmelt hat, nachdem der vorher einen etwas doofen Witz auf Kosten der Frau von Will Smith gemacht hatte. Aber er ist zurück. Man kann es jetzt überall sehen auf dem Bildschirm, weil er nämlich einen Film hat, mit dem er in die Kinos kommt. Emancipation heißt der. Irgendwie auch lustig, ne? Dieser Filmtitel in diesem ganzen Kontext.
Stimmt, tatsächlich. Ja, da ist man direkt im politischen Kulturkampf.
Es ist aber natürlich auch irgendwie ein Zeichen dafür, diese Rehabilitierung von Leuten, die irgendwie von Helden, die in Ungnade gefallen ist, die kann dann doch funktionieren. Und ich würde einen zweiten Namen ergänzen, auch Kevin Spacey. Andere Dimension der Vorwürfe, keine Frage. Auch der wird jetzt wieder zu sehen sein.
Genau, da kommen so einige wieder aus der Versenkung, wobei die Anschuldigungen oder Vorfälle ja ganz unterschiedlich sind. Aber man merkt halt, dass das inzwischen ein Thema wird, das wahrscheinlich man in Hollywood kaum noch Kino machen könnte, wenn alle, die aus dem einen oder anderen Grund mal durchs Raster gefallen sind, wenn die dann nicht mehr auf der Leinwand auftauchen könnten.
Mhm, ja, ich meine, vielleicht ist das dann in der Tat so eine Art Lernkurve, ne? Also nach den großen Aufregungswellen, die wir hatten, die dann im Prinzip zu so einem kompletten Leinwand- und Tätigkeitsbann führen, dass da doch vielleicht so in den aufgeregten Social-Media-Zeiten so eine Balance wieder entsteht?
Vielleicht, auf jeden Fall wird differenziert und das ist ja auch ganz wichtig, denn man muss ja differenzieren. Harvey Weinstein zum Beispiel sitzt ja nicht ohne Grund im Gefängnis und wird auch nicht wieder rehabilitiert als Filmproduzent. Und wenn man sich den neuen Film, der jetzt ins Kino kommt, von Maria Schrader anschaut, She Said, dann sieht man auch, wie furchtbar das ist, was da geschehen ist, also wie verbrecherisch auch das war.
Und der Film, diese MeToo-Geschichte.
Die MeToo-Geschichte ist eine Verfilmung des Falls Weinstein und der Journalisten, die ihn aufgeklärt haben, der arbeitet das MeToo-Trauma von Hollywood auf. Und was Will Smith gemacht hat, die Ohrfeige, na gut, da würde ich sagen, da kann man auch mal sagen, schwang drüber. Er hat sich auch ausführlich dafür entschieden.
Entschuldigt.
Und bei Kevin Spacey ist der Fall wiederum anders gelagert. Der ist jetzt im ersten Gerichtsurteil freigesprochen worden in Amerika, also und andere Verfahren sind eingestellt worden. In England ist noch eins anhängig. Ich finde, da muss man auch einfach schauen, was denn am Ende die juristische Bewertung des Falls sagt.
Wobei natürlich dann auch immer noch der Punkt kommen kann, es gibt eine Verurteilung, es gibt also Dinge, die ein Mensch wirklich falsch getan hat und dann gibt es immer noch sein Werk. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund, wir haben heute einen Jahrestag, geht auch ordentlich durch die Medien, durch die Feuilletons, der 40. Jahrestag eines grandiosen Albums, nämlich Thriller, von einem grandiosen Musiker, Michael Jackson, mit einer etwas schwierigen Biografie.
Absolut. Also das ist sicherlich auch schwieriger als das, was, was bei Will Smith vorgefallen ist. Da gibt es ja zumindest den Verdacht, dass es so auch einen systematischen Missbrauch gegeben hat, wo man jetzt nicht davon von irgendeiner Resozialisierung der Person Michael Jacksons sprechen sollte, der unter anderem ja auch deswegen nicht möglich ist, weil er verstorben ist. Aber auch sonst würde man das heute, glaube ich, sehr kritisch betrachten. Aber das heißt ja nicht, dass man die Songs im Radio jetzt nicht spielen sollte, obwohl das, glaube ich, auch gefordert wurde, nachdem Dokumentationen diese Vorwürfe nochmal konkretisiert haben.
Das wäre jetzt meine Frage an Sie. Sollen wir oder sollen wir nicht Michael Jackson
spielen? Ich würde definitiv sagen, ja.
Okay, gut, dass Sie ja sagen. Ist nämlich auch der nächste Song hier auf meiner Playlist. Ich hätte auch springen können ansonsten. Aber ich habe ja was, nämlich von dem besagten Album Thriller, 40 Jahre, vor 40 Jahren erschienen. This Girl Is Mine. Nämlich mit Paul Kartner gemeinsam. Und liebe Podcast-Hörer, wir können Ihnen wenigstens einen kleinen Hook davon heute anbieten. Every night she walks right in my dreams, since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. Ein Thema wird den Bundestag heute Abend beschäftigen, die Frage nämlich, ob das, was in der Ukraine Anfang der 30er Jahre passiert ist, eine große Hungersnot ausgelöst durch politische Entscheidungen von Josef Stalin, bei der mehr als 3 Millionen Menschen gestorben sind, der sogenannte Holodomor, ob der als Völkermord eingestuft werden sollte oder nicht. Robin Wagner, der Politiker der Grünen, der auch der Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe ist, hat das unter anderem auch noch mal so eingeordnet und begründet.
1932-33 war es bewusstes Ziel Stalins, die ukrainische Nation, ihre Kultur und ihr Selbstbewusstsein auszulöschen. Das war ein Ziel, auch das mit dem Holodomor verfolgt wurde. Und heute steht Putin in der grausamen, verbrecherischen Tradition Stalins. Und schon wieder ist es ein Diktator aus dem Kreml, der die Ukraine mit russischem Terror überzieht und ganz bewusst auch jetzt die Energieversorgung angreift, den Terror in die Städte bringt, den Menschen die Lebensgrundlagen entziehen will, um sie zu unterwerfen.
Das sagt der Grünen-Politiker Robin Wagner, der diesen Antrag eben auch heute einbringen wird, im Namen der Ampel, Andreas Rosenfelder. Man merkt, da ist die Vermischung von Geschichte und sehr aktuellen Dingen. Halten Sie das für gut, für klug?
Ich halte es für problematisch. Also ich sehe eigentlich zwei Aspekte. Es ist richtig, jetzt an den Holodomor zu erinnern, denn die Strategie ähnelt sich ja wirklich auf teuflische Art, mit der hier so gewissermaßen Krieg mit der Infrastruktur geführt wird, der Hunger und auch der Tod von Menschen in Kauf genommen wird. Im jetzigen Fall ist es dann vor allem Kälte und so die Drohung des eines katastrophalen Winters. Trotzdem finde ich, dass die Einordnung, die geschichtsphilosophische Einordnung, was da eigentlich passiert ist, dass die unabhängig von aktuellen Konflikten geschehen sollte. Also Geschichtsschreibung sollte nicht Gegenstand von Geschichtspolitik, von aktueller Politik sein. Das ist, glaube ich, problematisch, weil man dann das Gefühl bekommt, dass da was Instrumentelles mitschwingt. Mhm. Und das widerspricht eigentlich der Haltung, die Geschichte zu ihrem Gegenstand haben sollte. Ja.
Ich bin da in der Bewertung relativ nah bei Ihnen und glaube auch gerade, wenn man sozusagen aktuelle Täter in der Welt, nämlich Wladimir Putin, dann doch mit anderen aus der Geschichte eben in einem Atemzug nennt, dass wir da ja eine historische Aufladung haben, die dann im Gegenzug auch, ne, auch strategisch betrachtet, auch von einer Propaganda in Russland durchaus benutzt werden kann. Seht her, ne? Es ist sozusagen auch ein Kampf gegen uns. Und gleichzeitig merkt man aber auch, es ist ein so unzivilisatorischer Kampf, wie wir ihn auch jetzt erleben, dass es vielleicht gerade deshalb notwendig ist, den auch an allen Aspekten und in allen Aspekten zu benennen.
Aber trotzdem fällt hier auf, dass also auch Annalena Baerbock hat ja gestern, glaube ich, von einem Bruch mit der Zivilisation gesprochen. Also hat den Begriff Zivilisationsbruch im Grunde paraphrasiert, der auf den Holocaust gemünzt ist. Und da hat man dann das Gefühl, Nietzsche hat das ja beschrieben in seinem Aufsatz über vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Da hat Nietzsche dafür plädiert, dass man die Geschichte in den Dienst der vitalen Interessen der Gegenwart stellen soll. Und das halte ich für eine gefährliche Haltung aus vielerlei Gründen.
Mhm. Nämlich?
Naja, vor allem
halt. Nennen Sie nur mal einen.
Eben weil es letztlich die Geschichte zu einer Waffe macht, weil es letztlich quasi die Möglichkeit eröffnet, eben historische Ereignisse gewissermaßen selbst jetzt im Dienste der Gegenwart zu instrumentalisieren. Und das zerstört dann wiederum das Vertrauen, das man eigentlich in eine der Objektivität verpflichtete Geschichtsschreibung haben müsste.
Andreas Rosenfelder sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Seine Einschätzung zu den Themen des Tages, Feuilletonchef der Welt und Welt am Sonntag. Unsere Zeit hier ist um. Ich sage ganz herzliches Dankeschön, dass Sie da waren.
Vielen Dank auch für die Einladung.